Im Nahen Osten zeichnen sich nach langen und schweren militärischen Konfrontationen die Konturen einer neuen Nachkriegsordnung ab. In Washington und Teheran wird intensiv an einem sogenannten Memorandum of Understanding gefeilt. Doch ausgerechnet die wichtigste Regionalmacht ist so gut wie nicht dabei, Israel. Während Premierminister Benjamin Netanyahu militärisch Meilensteine verkündet, wird das entscheidende diplomatische Endspiel von anderen Akteuren diktiert. Gleichzeitig treten tiefe Risse in der sonst so eisernen Allianz zwischen den USA unter Donald Trump und der israelischen Regierung offen zutage. Hat Israel militärisch gewonnen, aber diplomatisch die Kontrolle über die Zukunft verloren? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Mann vor Ort, Israel-Korrespondent Pierre Heumann. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Steigen wir direkt mit dem Kern des neuen Abkommens ein. Dieses Memorandum of Understanding soll die Region befrieden und nun sickert durch. Israel war an den Verhandlungen im Grunde kaum beteiligt und Netanyahu musste sogar öffentlich einräumen, die Details dieses Abkommens gar nicht genau zu kennen. Wie kann es denn nun sein, dass ein Pakt über die Zukunft des Nahen Ostens praktisch ohne Israel geschlossen wird?
Das fragt man sich in Israel und in Jerusalem auch und das sorgt für ziemlich viel böses Blut, weil man hat das Gefühl, dass man umgangen wird. Also Netanyahu musste an der Pressekonferenz, der ersten seit 3 Monaten, die er den israelischen Medien gab, musste er sagen, Herrschaften, ich kenne den Inhalt des Abkommens nicht, aber die Iraner kennen den Inhalt und die Katari kennen den Inhalt und die Pakistani kennen den Inhalt und vielleicht auch die Saudis. Und das ist natürlich für Netanyahu und für eigentlich für das ganze Land nicht akzeptabel und auch unverständlich, nachdem man doch den Eindruck hat und wahrscheinlich richtigerweise, dass man eine ziemlich große Last des Kriegs gegen den Iran mitgetragen hat, zusammen mit den Amerikanern. Aber jetzt offenbar ist Israel nicht mehr gefragt.
Bricht denn da einfach die Businessman-Mentalität in Trump hervor, der findet, je weniger Leute am Tisch sitzen, desto besser läuft's, oder sind es tiefere Gründe aus deiner Sicht?
Ich vermute, gesichert weiß man das nicht, aber ich vermute, dass Trump auf jeden Fall vermeiden wollte, dass dieses Memorandum of Understanding, dieses Grundsatzabkommen, dass das am israelischen Veto scheitert. Denn was bisher durchgesickert ist, enthält es einige Passagen, die für Israel eigentlich nicht akzeptabel sind und Trump wollte verhindern, dass Netanyahu diese Punkte in die Diskussion einwirft und er fand es einfacher, wenn man Netanyahu einfach übergeht und parallel dazu hat er noch einige ziemlich unfreundliche Dinge über Netanyahu gesagt. Auch Vance, sein Vizepräsident, hat sich gestern damit profiliert. Also die Stimmung scheint sehr schlecht zu sein. Deine Frage nochmals, Grund, warum Netanyahu nicht berücksichtigt wurde oder seine Interessen, man wollte einen Störefried ausschließen.
Sprechen wir über diese gestörte Stimmung. Bisher galt die Achse Trump-Netanyahu als unerschütterlich. Nun haben wir diese Geschichte mit dem Memorandum, die unfreundlichen Worte, wie du es nennst. Außerdem hat Trump soll einen bereits geplanten israelischen Großangriff auf den Iran gestoppt haben und eben Kritik an Netanyahu formuliert haben, ihm mangelndes Urteilsvermögen vorgeworfen haben. Erleben wir gerade, dass dieser Iran-Krieg zu einer Art Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Trump und Netanyahu wird?
Man kann das nicht ausschließen, auch wenn Trump so wechselmütig ist, dass man eigentlich nichts ausschließen kann oder nichts in die Zukunft wettschreiben kann. Jetzt hat Trump plötzlich gesagt, er sei eigentlich nicht gegen einen Regime-Change gewesen, also gegen einen Regimewechsel in Teheran. Die neue Mannschaft dort finde er super und stark und intelligent. Einfach zur Erinnerung, im Januar bei den Massendemonstrationen im Iran hat er die Leute aufgefordert, gegen das Regime vorzugehen und die Hilfe sei unterwegs, hat er ihnen versprochen, da kam dann nichts. Also ich glaube, der Mann erzählt mal dies und mal das und deshalb würde ich nicht sagen, dass das jetzt ein definitiver Bruch ist. Sicher ist aber, dass die beiden, also Netanyahu und Trump, total unterschiedliche Interessen haben. Der Trump möchte ein Ende des Kriegs, offene Straße von Hormuz, weil das energiepolitische Konsequenzen hat. Und er möchte einen diplomatischen Erfolg vorweisen können. Netanyahu hat total andere Interessen. Er will natürlich auch einen Erfolg, einen diplomatischen, den er jetzt aber nicht vorweisen kann. Und er hat vor allem sicherheitspolitische Interessen.
Schauen wir uns die konkrete Umsetzung des Abkommens an. Der Libanon gilt als der mit Abstand schwierigste und explosivste Bestandteil dieser Vereinbarung. Warum wird denn gerade der Libanon zum potenziellen Stolperstein für das, was jetzt da ausgeköchelt wird?
Weil die Iraner konnten durchsetzen, dass der Libanon zu ihrem Einzugsgebiet zählt. Bekannt ist ja, dass aus dem Libanon die Hisbollah den Norden Israels seit Wochen täglich unter Beschuss nimmt, mit Raketen, aber vor allem mit Drohnen. Und der ganze Norden des Landes ist eigentlich lahmgelegt. Das heißt, die Leute wohnen im Schutzraum während mehreren Stunden, die Schulen sind ausgefallen, etc. Und die Hisbollah wird vom Iran instrumentalisiert gegen Israel. Und Iran hat nun gesagt, ja, wenn wir schon eine Waffenruhe haben, also wir, das sind die Iraner und die USA, dann müssen wir aus unserer Sicht auch die Hisbollah mit einschließen. Das heißt, Israel darf die Hisbollah nicht mehr unter Beschuss nehmen, wie sie das seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren macht. Und die Israelis, die jetzt im Moment einen Teil des Libanon besetzen, die müssen dort verschwinden. Die müssen ihre Truppen abziehen. Das ist für Israel kam ziemlich überraschend, weil das war eigentlich nicht Teil ihres Plans und ist für sie auch kaum akzeptabel, weder sicherheitspolitisch noch innenpolitisch. Das wäre für Netanyahu ein ziemliches Desaster, wenn er das tun müsste. Und deshalb sage ich nun, dieses Memorandum, das könnte noch scheitern am Libanon, weil die Israelis eben sich weigern, hier mitzumachen.
Das Memorandum basiert ja auch auf der Prämisse, dass Teheran die Knöpfe drückt und die Hisbollah kontrollieren kann. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass versprengte, radikalisierte Teile völlig autark reagieren und das würde dann das gesamte mühsam ausgehandelte Abkommen torpedieren?
Diese Gefahr besteht, weil die Hisbollah ist im Moment nicht bereit, dieses Abkommen oder diesen Mini-Deal mitzutragen, weil sie waren ja auch nicht beteiligt an den Verhandlungen und die können sich auf den Standpunkt stellen, das ist Sache der Ayatollahs und die haben uns nicht reinzureden, wir sind da unabhängig, was zwar nicht ganz stimmt, aber sie können sich auf diesen Standpunkt stellen. Ähnlich argumentieren die Israelis, die sagen, das geht doch nicht, dass man uns vorschreibt, dass wir den Libanon nun verlassen sollen, wo doch täglich hier Drohnen rüberkommen, die von der Hisbollah abgefeuert werden.
Netanyahu hat eine Art innenpolitische Rechtfertigung abgeliefert. Er erklärt der israelischen Öffentlichkeit, dass die nukleare und raketentechnische Bedrohung durch den Iran weitgehend beseitigt sei. Und dann gibt es jetzt natürlich Leute, die sagen, weder wurde das Mullah-Regime wirklich gestürzt, noch ist das Nuklearprogramm vollständig vernichtet. Haben wir nun diesen echten militärischen Erfolg oder versucht einfach, die Kriegsziele rhetorisch umzudeuten?
Ja, das Letztere ist sicher der Fall, weil das Nuklearprogramm wurde zwar ein bisschen beschädigt, aber die Iraner sind nach wie vor in der Lage, eine Atombombe herzustellen. Das Raketenprogramm wurde zwar reduziert durch Luftangriffe, aber man kann nicht sagen, dass von da keine Gefahr mehr droht, weil das in relativ kurzer Zeit wieder aufgebaut werden kann. Die USA hatten zu Beginn des Kriegs vor, in den Iran mit Bodentruppen vorzudringen, um das angereicherte Iran zu beschlagnahmen und ins Ausland zu bringen. Trump hat das dann abgesagt, weil das ihm zu riskant war, ein Einsatz der Bodentruppen. Und das zeigt schon, dass dieses angereicherte Uran nach wie vor im Iran ist und deshalb die Gefahr einer Atombombe weiterhin besteht.
Was Netanyahu auch immer wieder sagt, ist, dass Israel sich künftig auch weiter das Recht vorbehalten wird, jederzeit militärisch gegen den Iran oder die Hisbollah vorzugehen, wenn es nötig ist. Jetzt hat aber Trump bereits bewiesen, dass er bereit ist, auch mal die Reißleine zu ziehen. Kann Israel künftig überhaupt noch autonom und strategisch unabhängig handeln?
Das ist genau die große Angst, die die Regierung und auch eigentlich ein Großteil der Bevölkerung hat, dass das eben nicht mehr möglich sein wird. Ob diese Ängste berechtigt sind oder nicht, wird sich zeigen. Im Moment sieht es aber danach aus, also Trump hat eigentlich die Sicherheit Israels unter den Bus geworfen, wie man sagen könnte. Er kümmert sich nicht darum. Nur schon die Tatsache, dass über zentrale sicherheitspolitische Interessen ohne Beteiligung der Israelis verhandelt wird, mit einem Regime, das man eigentlich loswerden wollte zu Beginn des Kriegs, das zeigt eigentlich, wie ungemütlich die Lage für Israel ist.
Wenn wir uns Donald Trumps Außenpolitik ansehen, dann will er Deals und wirtschaftliche Stabilität, agiert ein bisschen wie ein Geschäftsmann, der den Irankrieg als schlechtes Geschäft sieht. Jetzt haben wir so ein pragmatisch von Washington diktiertes Papier und auf der anderen Seite haben wir Kernakteure, den Iran und Israel, die diese Konfrontation im Kern als existenziellen, ideologischen Endkampf verstehen. Kann das überhaupt funktionieren?
Ich würde die These wagen, das kann nicht funktionieren, weil dieses Memorandum, das am Freitag unterschrieben wird, das ist eigentlich sehr dünn vom Inhalt her. Das sind wirklich nur Grundsätze und über den eigentlichen Inhalt wird in den nächsten 60 Tagen diskutiert oder verhandelt. Da werden wahrscheinlich wichtige Themen vorkommen, aber was bisher durchgesickert ist, alles zum Vorteil Irans, also von Sanktionserleichterungen, die Ölexporte sind wieder möglich, Straße von Hormuz wird geöffnet, das ist ein Pluspunkt für Trump, das ist einer seiner wichtigsten Forderungen. Es steht aber nichts drin, ob zum Beispiel die Iraner die Hisbollah weiterhin versorgen dürfen mit Waffen und mit Geld. Also das Ganze ist sehr stark auf die Iraner zugeschnitten und es ist nichts darin, das den Israelis entgegenkommt.
Wenn wir mal vom schlechtesten aller Fälle ausgehen, nehmen wir an, die Atomanlagen sind gar nicht vollständig zerstört. Das Regime in Teheran steht außenpolitisch nun endgültig mit dem Rücken zur Wand. Das könnte auch bedeuten, dass dieses Abkommen den Iran erst recht dazu bringt, die nukleare Karte im Geheimen als ultimative Lebensversicherung eben zu ziehen. Kann es dazu kommen?
Das ist durchaus möglich und das ist die große Angst der Israelis, wobei die Iraner jetzt in diesen letzten Monaten eigentlich entdeckt haben, dass sie eine viel wirksamere und viel billigere Waffe haben für sich, nämlich die Sperrung der Straße von Hormuz. Es gibt zwar Projekte im arabischen Golf, um diese Straße zu umschiffen, sage ich jetzt mal, also auf dem Landweg primär. Diese Projekte sind erst im Projektstadium. Aber die Iraner, sie brauchen gar keine Atomwaffe sozusagen. Sie haben eine viel schneller wirksame Waffe, die Sperrung der Straße von Hormuz, was die ganze Weltwirtschaft durcheinander bringt. Mit steigenden Ölpreisen, Düngemittelprobleme, Lieferkettenunterbrechungen. Und darunter leiden dann nicht nur der Westen, sondern es leiden auch vor allem die Länder im globalen Süden.
Dann wäre aber, wenn ich weiterhin den Pessimisten spiele, diese Vereinbarung gar keine echte Entschärfung, sondern einfach eine Art gefährliche Atempause in Form einer Täuschung.
Ja, es ist erstens eine Atempause in Form einer Täuschung, das sehe ich auch so. Es ist aber auch quasi, man öffnet dem Iran die Tür, sich als regionale Großmacht aufzuspielen. Und von daher hat dieses Memorandum sehr viel Potenzial für künftige Kriege.
Am Dienstag wurde bekannt, dass möglicherweise die Schweiz Schauplatz dieser Vereinbarungsgespräche wird. Mal abgesehen vom Lokalpatriotismus, den du und ich da empfinden, ist das eine gute Idee? Hältst du das für den richtigen Ort?
Ich glaube, man spricht vom Birkenstock. Am Dienstag war das im Gespräch, wurde, glaube ich, auch vom EDA bestätigt. Der Birkenstock ist wahrscheinlich ein guter Ort, um das auszutragen, besser als Genf, weil er eben abgeschirmt werden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einige Fanatiker gibt auf mehreren Seiten, die diese Zeremonie eigentlich stören oder unterbrechen möchten. Und der Birkenstock lässt sich von daher wahrscheinlich leichter abschirmen als Genf oder sogar Davos.
Die USA und Iran verhandeln über die Zukunft. Israel muss am Katzentisch Platz nehmen. Das war Pierre Heumann, Israel-Korrespondent für Konterfunk. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke auch und einen schönen Tag.